Vis-à-vis.
Frau Hansen, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Sudan. Warum interessiert Sie genau der Sudan? Was hat dieses Land denn ausgemacht, dass Sie sich jetzt dem so viele Jahre Ihres Lebens widmen wollen?
Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt rein rational erklären kann. Der Sudan hat einfach auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und für mich einen ganz besonderen Zauber. Und als ich 2007 das erste Mal in den Sudan aufgebrochen bin, hat mich als Politikwissenschaftlerin natürlich auch besonders interessiert und auch fasziniert, das Friedensabkommen zwischen Nord und Süd, was einen der längsten und blutigsten Bürgerkriege Afrikas beendet hat, die Möglichkeit, dieses umzusetzen und damit eben auch den Sudan zu unterstützen auf einem Pfad zu Frieden und zu Stabilität.
Sie selbst haben im Sudan auch gearbeitet für die Vereinten Nationen. Wann waren Sie das letzte Mal dort?
Ich habe in der Tat mehrfach im Sudan gearbeitet und für die Vereinten Nationen das erste Mal 2007. Dann war ich 2020 nochmal da für einen kürzeren Zeitraum, direkt nach der Revolution, für Feldforschung, vor allem in Darfur. Im Sudan sagt man, wenn Sie einmal vom Wasser des Nil getrunken haben, dann kommen Sie immer wieder. Da scheint was dran zu sein. 2021 bin ich also wieder in den Sudan gezogen und war dann in der Tat bis Ausbruch des Krieges, also bis Ende April 2023 im Sudan und bin dann zurückgekehrt.
Frau Hansen, können Sie denn mal für Laien beschreiben, worum geht es in diesem Krieg seit 2023?
Ja, vielleicht fangen wir in der Tat 2021 an, denn schon im Oktober 2021 hat ja die Transition im Sudan einen echten Rückschlag erlitten, nämlich durch den Militärputsch, der damals gemeinsam durchgeführt wurde von General Burhan und den Sudanese Armed Forces, der SAF, und General Hemeti und den Rapid Support Forces. Und die beiden, die damals noch gemeinsam die zivile Regierung von der Macht geputscht haben, die zivile Übergangsregierung, das sind die beiden, die sich jetzt bekriegen mit ihren jeweiligen Armeen oder militärischen Formationen. Also im Sudan führen die zwei mächtigsten militärischen Formationen Krieg gegeneinander, eben die Sudanese Armed Forces oder kurz SAF und die Rapid Support Forces, kurz RSF. Das ist eine Art paramilitärische Truppe, die Rapid Support Forces, die allerdings ebenfalls Teil des offiziellen Sicherheitsapparates des Sudan waren.
Wie kann ich mir denn jetzt die Situation im Land vorstellen? Man spricht ja von über 150.000 Toten und mehr als 12 Millionen Flüchtlingen. Wie sieht die Lage denn vor Ort aus?
Die humanitären Auswirkungen dieses Krieges für die Bevölkerung sind absolut katastrophal. Es hat sich in der Tat seit April 2023 in diesem Land eine der wahrscheinlich größten humanitären Krisen des 21. Jahrhunderts entwickelt. Es sind ungefähr 12 Millionen Menschen aus ihren Häusern, aus ihrer Heimat vertrieben seit Beginn des Krieges. Davon sind ungefähr 7,5 bis 8 Millionen im Sudan, also Binnenvertriebene, und ungefähr 4 Millionen sind geflüchtet über die Grenzen des Sudan, vor allem in die Nachbarländer. Und diese Zahlen schwanken immer ein bisschen, weil es in der Tat seit dem letzten Frühjahr auch Rückkehrer gegeben hat. Und gleichzeitig gab es an anderen Orten erneute Vertreibungen. Wir haben es im Sudan zudem mit einer Hungersnot zu tun. Im August 2024, also von mehr als einem Jahr, wurde schon im Samsam-Camp, das ist ein Camp in Darfur, festgestellt, dass hier die Schwelle zur Hungersnot überschritten ist.
Es gibt Berichte von Massenvergewaltigungen. Zudem haben wir auch in fast allen Landesteilen, auch von beiden Kriegsparteien, Massaker an der Zivilbevölkerung. Das ist ja aus unserer Sicht eine verstörende Art von Brutalität. Wie erklärt sich denn diese Rohheit, diese Gewalt in diesem Konflikt?
Das ist in der Tat ein enormes Ausmaß und sehr erschütternd und natürlich auch einer der Gründe, warum wir alle auf den Sudan schauen müssen und an dieser Stelle nicht wegschauen können. Hohe Zahlen an Todesopfern, und die Schätzungen berücksichtigen ja noch nicht mal die ganzen Menschen, die jetzt nicht durch unmittelbare kriegerische Auseinandersetzungen zu Tode gekommen sind, sondern eben auch durch Unterernährung und damit verbundene Krankheiten. Beide Konfliktparteien verletzen Menschenrechte, verletzen humanitäres Völkerrecht. Die internationale Fact-Finding-Kommission des UN-Menschenrechtsrats hat zuletzt Anfang September jetzt diesen Jahres 2025 einen Bericht veröffentlicht. Hier werden beiden Parteien grobe Verstöße gegen Menschenrechte und gegen das humanitäre Völkerrecht vorgeworfen und der ASF, den Rapid Support Forces, zudem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor allem aufgrund der gezielten Verfolgung bestimmter ethnischer Gruppen. Beide Parteien sind verantwortlich für wahllose Angriffe auf Zivilisten, auf zivile Infrastruktur. Und beide haben auch in der Vergangenheit humanitäre Hilfe und humanitären Zugang zu der notleidenden Bevölkerung behindert. Auch das ist ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.
Das vis-à-vis im rbb24-Inforadio am Mikrofon Markus Latong. Heute im Gespräch mit Wiebke Hansen, Friedensforscherin und Sudan-Expertin. Und über den Sudan sprechen wir heute auch. Ein Land im Bürgerkrieg seit 2023. Und eines der Phänomene, die wir dort ja auch beobachten können, ist Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung als Kriegswaffe. Frau Hansen, Sie haben auch selber in Projekten mitgearbeitet, die sich gegen Gewalt gegen Frauen richten. Was lässt sich denn zu diesem Thema sagen?
Ja, das ist ein bedrückendes Thema. Die UN spricht von einem unglaublichen Ausmaß an Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und das allein aufgrund der Fälle, die bekannt und verifiziert sind. Wir müssen an dieser Stelle mit einer enorm hohen Dunkelziffer rechnen und davon ausgehen, dass sexualisierte Gewalt in der Tat als Kriegswaffe eingesetzt wird. Das wird vor allem auch den Rapid Support Forces vorgeworfen. Und an dieser Stelle würde ich gerne verweisen auf die unglaublich mutigen, entschlossenen zivilen Netzwerke im Sudan, Emergency Response Rooms und andere sogenannte Mutual Aid Groups, also nachbarschaftliche Netzwerke. Und das sind Gruppen, die unsere ganz dringende Unterstützung benötigen, denn Sie können sich vorstellen, der Bedarf an Unterstützung ist weitaus größer als das, was momentan angeboten wird. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte an einer Stelle die Gelegenheit, mit diesen Gruppen in der Tat auch zusammenzuarbeiten. Da ging es um die Evakuierung von einer Reihe von Frauen, auch Frauen, die eben Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, aus Khartoum. Und das ist gelungen mit der Unterstützung eben dieser dezentralen Netzwerke, dann auch der Vereinten Nationen und von NGOs. Aber letztendlich war es die Sudanesinnen und Sudanesen, die dafür gesorgt haben, dass es Transport gab, dass es genug zu trinken, genug zu essen für diese Frauen gab, dass es eine Unterkunft gab, dass es medizinische Versorgung gab und dass sie dann eben auch, als sie endlich an ihrem Ziel angekommen waren, dort aufgenommen wurden.
Sie sind der Auffassung, dass es sich bei diesem Konflikt in erster Linie um einen Bürgerkrieg handelt. Also der Konflikt wird von den Parteien innerhalb des Landes vor allem getragen. Die RSF, die Rapid Support Forces, werden unterstützt von den Wagner-Truppen aus Russland, also dieser privaten Sicherheitstruppe, die auch vom russischen Staat unterstützt wird, und von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die sudanesische Armee, also die SAF, werden unterstützt, unter anderem von Ägypten, Saudi-Arabien, auch dem Iran. Inwiefern spielt denn dieser Stellvertreterkrieg eine Rolle? Ist das denn überhaupt ein Stellvertreterkrieg?
Ich denke, es ist kein Stellvertreterkrieg im klassischen Sinne, also in dem Sinne, als dass zwei Großmächte oder auch regionale Staaten hier stellvertretend einen Krieg in einem Drittland führen oder durchführen lassen. Ich glaube, das ist es nicht. Sondern es ist ein Krieg, der in der Tat als ein innerer Konflikt entstanden ist. Zunächst als ein Konflikt eben zwischen den Sudanese Armed Forces, der sudanesischen Armee und den Rapid Support Forces. Und der sich dann im Weiteren in der Tat ausgeweitet hat und eben auch internationalisiert hat. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Staaten in der weiteren Region, die Interessen in und an Sudan haben und die eher durch die eine oder andere Seite gesichert sehen und dann dementsprechend eher die eine oder die andere Seite unterstützen. Sie haben gerade eine ganze Reihe genannt. Als wichtigste Unterstützer werden betrachtet auf der Seite der sudanesischen Armee Ägypten und auf der Seite der Rapid Support Forces die Vereinigten Arabischen Emirate, die allerdings dementieren, dass sie die RSF direkt militärisch unterstützen. Aber ich denke, was an dieser Stelle besonders wichtig ist, ist, dass diese Staaten, die eben eine besondere Nähe zu den Konfliktparteien haben und die damit auch einen besonderen Einfluss haben, dass die Teil einer Lösung bzw. Teil der Bemühungen um einen Waffenstillstand und dann auch im Weiteren eines Friedensprozesses sind.
Das klingt ja insgesamt doch sehr bedrückend, was Sie, Frau Hansen, jetzt über den Sudan und den Bürgerkrieg dort erzählen. Was gibt es denn für Hoffnung?
Was jetzt relativ neu ist, ist Mitte September gab es ein gemeinsames Statement der sogenannten Quad. Das sind die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Saudi-Arabien, die sich zusammengetan haben und mit diesem Statement eine Art Friedensplan vorlegen. Da wird vorgeschlagen, ein dreimonatiger humanitärer Waffenstillstand, der dann zu einem permanenten Waffenstillstand werden soll, gefolgt von einer neunmonatigen Transition, in der dann auch eine zivil geführte Regierung eingesetzt wird. Ich finde es ganz wichtig, an dieser Stelle auf die lokalen Strategien zu sprechen zu kommen, zumal wir an dieser bislang sehr viel über die beiden Generäle und die kriegsführenden Parteien gesprochen haben und wenig eben über die zivilen Gruppen im Sudan, die Zivilistinnen und Zivilisten, die im Prinzip sich seit langem, nicht erst seit der Revolution, einsetzen für einen zivil geführten, demokratischen, geeinten Sudan, der der gesamten Bevölkerung Frieden, Sicherheit und auch Wohlstand ermöglicht. Oder wie es ein sudanesischer Kollege und Freund formuliert hat, die Waffen zum Schweigen zu bringen, das ist eine Sache. Aber den Krieg in der Tat zu beenden und für Frieden zu sorgen, das ist eine andere Sache. Und für das Erstere braucht es diejenigen, die Waffen haben und braucht es die Generäle. Aber Letzteres ist dann in der Tat die Aufgabe der Zivilisten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.